So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mit diesem Wochenspruch aus dem Epheserbrief begrüße ich euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das große Dach über diesem Sonntag ist das Thema Brot und die Zusage, Gott versorgt dich. Wir kriegen einen ganz spannenden Text, den Dagmar uns lesen wird, aus dem ersten Buch der Könige vom Propheten Elia. Dann haben wir alle diese belastenden Bilder vor Augen. Die meisten von euch werden es gesehen haben oder in den Nachrichten gehört. Die Schicksale der Menschen, was Menschen aushalten müssen, was Gott geschehen lässt. Und wir bringen unsere eigene Erschöpfung mit heute Morgen. Und dann höre ich, dass wir Gottes Hausgenossen sind. Also Kirche ist kein Bildungsverein, sondern eine Hausgemeinschaft. Und da war es dann klar, nach anderthalb Jahren Abendmahlfasten, heute muss es sein. Heute müssen wir wieder miteinander Abendmahl feiern. Weil es unser Markenzeichen als Christinnen und Christen ist, dass wir um einen Tisch zusammenkommen. Dass wir Brot und Wein teilen. Und dass wir das Wunder erleben, im Teilen wird es mehr. Das brauchen wir heute auch. 70 haben wir, das kriegen wir hin. Ich freue mich, dass wir jetzt Gottesdienst miteinander feiern. Gott segne unser Miteinander. Amen.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lasst uns beten. Gott, das Leben, der dauernde Kampf, die Angst, die Katastrophe, das erschöpft. Ich fühle mich nicht daheim. Es ist eher wie eine ausweglose Suche. Gott, ich rufe dich an um dein Erbarmen.
Kyrie eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christe erbarme dich. Kyrie eleison, erbarm dich über
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Deine Tür steht offen, Gott. Du versprichst, dass wir nicht verloren gehen. Dankbar stimme ich ein in den Lobgesang der heiligen Engel.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Unterlass, all Fried hat nun ein Ende.
Du lädst uns ein. Du sprichst, kommt und öffnest uns dein Haus. Müde vom Suchen, Herz erschrocken, fremd und nirgends wirklich zu Hause, finden wir bei dir bleibendes Wohnrecht. Du schenkst uns deine Freundschaft. Ein Zuhause für immer. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wir hören die Lesung aus dem ersten Buch der Könige im 17. Kapitel. Elia, der Tischbeter aus Tischbe in Gilead, sprach zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israel lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bring mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Hand voll Mehl im Topf und etwas wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin, mach's, wie du's gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was für ein Kerl! Kantig, furchtlos, laut. Das ist der Sylvester Stallone Gottes. Elia ist sein Name, wörtlich Jahwe ist mein Gott. Er ist als letzter der Propheten übrig geblieben und er legt sich mit König Ahab an. Und er weiß ganz genau, was richtig und was falsch ist. Und er weicht keiner Auseinandersetzung aus. Wir haben gehört, wie er wunderbar beschützt und versorgt wird. Das ist wie im Märchen, sagt der eine im Bibelkreis. Das kann man so lesen. Und dann wäre die Predigt ja jetzt zu Ende. Vertraut auf Gott, haltet durch, es wird. Amen. Aber dann geht ihr nicht gestärkt nach Hause. Und man kann diesen Text auch völlig anders lesen. Der Elia, das ist unglaublich faszinierend. König Ahab, man könnte sagen, er war ein Kandidat für den Friedensnobelpreis. Er hat versucht, die schroffe Konfrontation zwischen Israel und Phönizien aufzulösen. Er, König in Israel, hat die Prinzessin aus Phönizien geheiratet, die Isabel. Und er hat verkündigt, damals brauchte man dann nicht noch Konferenzen zu, das konnte der König selber sagen, der Baalskult ist jetzt ein fester Bestandteil von Israel. Versöhnung der Religionen. So richtig friedlich aber ging das nicht zu. Die Propheten Jahwes kamen ziemlich unter Druck. Und das Erste, was unglaublich spannend an dieser Lesung ist, ist, was da nicht steht. Wenn ihr es noch im Ohr habt, es wird immer gesagt, Gott sagt das und dann macht Elia das, was Gott gesagt hat. Aber genau das steht am Anfang nicht da. Das ist sehr auffällig. Den Auftrag, zum König zu gehen und dem zu drohen, den hat Elia gar nicht von Gott bekommen. Elia ist einer, der den Bogen immer überspannt. Er ist ein Eiferer, ein Übereifriger. Er geht ohne Auftrag von Gott, eigenmächtig zum König und sagt, wegen deiner verfehlten Politik wird es jetzt eine Dürre geben. Und das ist eine besondere Provokation, weil Baal ja ein Fruchtbarkeitsgott ist. Wenn der jetzt auch in diesem Land irgendwie heimisch sein soll, dann müsste es ja besonders fruchtbar zugehen. Also Elia sagt, mein Gott wird eurem Gott mal so richtig sagen, wer Herr im Haus ist. Erstaunlicherweise, Gott macht das, was Elia da sagt. Finde ich ganz erstaunlich. Und daraufhin muss Elia jetzt flüchten, aber Ahab ist hinter ihm her. Gott lässt sich auf das Spiel des Eiferers ein. Er lässt eine Dürre kommen und er schützt den, der es übertrieben hat. Aber jetzt sagt Gott, wie es läuft. Und Elia muss viel lernen. Und das ist für mich die eigentliche Entdeckung in diesem Text gewesen, gestern Morgen. Die erste Station der Flucht, am Bach Krit. Elia kann Wasser trinken und die Raben versorgen ihnen. Da muss man wissen, im dritten Buch Mose steht ausdrücklich, Raben sind unreine Tiere. Das war verdammt eklig für den Elia, dass die Raben ihn versorgen mussten. Ich glaube, wir können uns das nicht eklig genug vorstellen. Ich habe so gedacht, so als wenn Ratten kommen und dich mit Regenwürmern versorgen. So ähnlich muss sich das für Elia angefühlt haben. Die Flucht geht weiter. Mach dich auf, geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Wo muss Elia hin? Sarepta? Das liegt in Phönizien, der Heimat von Baal. Gott hat Humor. Elia muss flüchten und er muss genau dorthin, wo Baal Gott ist. In Lukas 4 bringt es Jesus viel später auf den Punkt. Aber wahrlich, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia. Als der Himmel verschlossen war 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Gott rettet Elia in der Heimat von Baal durch eine Witwe. Und auch das ist schillernd. Die Hörer damals haben das sehr wohl mitgehört. Eine alleinstehende Witwe mit einem minderjährigen Kind, da stimmt was nicht. Witwen waren immer in irgendeinem sozialen Gefüge eingebunden. Eine Witwe lebte nicht allein. Es sei denn, sie war wirklich allein und dann musste sie ihren Lebensunterhalt mit Prostitution verdienen. Das war nicht so unüblich. Frauen ohne soziales Netz hatten so ein Einkommen und öfter einen Mann im Haus, der sie irgendwie auch mit beschützt hat. Auf jeden Fall, die Schwaben würden sagen, auch diese Geschichte hat ein Geschmäckle. Er, der reine Prophet, schlüpft bei einer alleinstehenden Frau im Baalsland unter. Gott führt echt erstaunliche Wege. Und dann geht es auch nicht christlich weiter. Wir hätten so gedacht, jetzt kommt, brich mit dem Hungrigen dein Brot. Nicht? Stattdessen kommt, fordere von der Hungrigen ihr letztes Brot. Echt krass. Und sie tut es. Sie teilt ihr letztes. Und dann geschieht das Wunder. Öl und Mehl gehen nicht aus. Elia wird gerettet mitten im Feindesland. Und die Geschichte geht immer noch spannend weiter, das haben wir dann gar nicht mehr gehört. Der Sohn der Witwe, der stirbt und die Witwe vermutet, es sei wegen einer Sünde. Wer weiß, wer der Vater dieses Kindes ist. Und Elia, der große Fanatiker der Gerechtigkeit, der Scheider zwischen richtig und falsch, der immer weiß und was schwarz ist, der gewinnt das Kind der Sünde lieb. Und erweckt es wieder zum Leben. Der Elia hat echt was gelernt auf seiner Flucht. Und nun, ich höre die Geschichte für uns und möchte euch 4 Gedanken dazu mitgeben heute Morgen. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon so gesagt. Bei uns sagen die Propheten, der Regen wird nicht mehr aufhören, wenn ihr nicht endlich dem Gott des Wachstums abschwört. Diese ewige Fruchtbarkeit führt in die Katastrophe. Kehrt um. Der Niederschlag eines ganzen Vierteljahres wird in 2 Tagen niedergehen. Diese vermeintliche Friedenspolitik, die eine Harmonie von Wachstum und Klimaschutz behauptet, ist eine Lüge. Nebelkerzen, die die Leute einlullen sollen, als müsse sich im Alltag der Menschen nicht wirklich was ändern, als würde es nichts kosten. Baals Propheten des Weiter-so. Lächeln in die Kameras. Die Eliasse von Fridays for Future aber stehen zornig vor dem König. Kehrt um, sonst geht es in die Katastrophe. Weißt du, wer dein Gott ist? Ein zweiter Gedanke. Die stärksten Leute hocken plötzlich am Bach Krit. Das Leben hat sie überfahren. Alles tut weh. Die Kraft ist am Ende. Nicht, wie oft ich das in den letzten Tagen gehört habe. Das alles hat so viel Kraft gekostet. Konflikte, weil wir den Finger in die Wunde gelegt haben. Bedrohung, unsichtbar durch gemeinsam geatmete Luft. Plötzlich rücken Krankheit und Tod so nah. Und nun diese furchtbaren Bilder der Zerstörung. Die Sensiblen erstarren angesichts der plötzlich hereinbrechenden Urgewalt. Die vermeintliche Sicherheit des Lebens schaut in die Abgründe, die sich da auftun. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Abgrund, ich glaube in Erftstadt war das, wo da plötzlich ein ganzer Acker weg ist. Erschöpft trinkst du dein Wasser und bist froh, wenn der Rabe was zu essen bringt. Alles andere ist schon zu viel. Termine, alte Betriebsamkeit haben dich in die Flucht getrieben. Alles tut weh. Alles ist bleiern schwer. Du bist müde, magst nicht mehr kämpfen. Ein dritter Gedanke. Die Propheten aber müssen Exerzitien machen. Ihre harte Selbstgerechtigkeit wird weich geknetet. Es läuft nicht so rein, wie sie es gern hätten. Unsere Propheten heute, die müssen das essen, was die Raben bringen, Tofu-Schnitzel, die dort gewachsen sind, wo Bolsonaro den Urwald abgeholzt hat. Oder die Tomaten, die in Spanien von Arbeitssklaven gezogen werden unter Tonnen von Plastikfolie. Und dann müssen die Propheten mit der armen Witwe aufs Kreuzfahrtschiff da mitfahren. Die Unerträglichkeit ihres Lebens spüren, die Trauer, den Schmerz des Lebens. Und sie müssen die Kinder der Sünde lieb gewinnen. Ja, das ist der Exerzitienweg der Propheten. Sie müssen die Kinder des Feindes lieben. Sich von der Prostituierten versorgen lassen. Die Propheten, die immer wissen, was richtig und was falsch ist, sie müssen Demut lernen. Wo müssen wir Demut lernen? Und schließlich viertens, Gott lässt sich auf die Probe stellen. Das ist auch echt erstaunlich. Wenn du aus Leidenschaft um des Lebens willen an die Grenze gehst, ja, dich in Gefahr begibst, leichtsinnig wirst, weil dich sonst die Schwermut umbringt, dann wird Gott dich nicht fallen lassen. Gottes Welt ist nicht schwarz-weiß, richtig-falsch. Gottes Welt ist Liebe. Und die Geschichte von Elia ermutigt mich, Gott zu vertrauen, mit Gott zu rechnen, ja, ihn zu fordern, zu vertrauen, dass er mich versorgt. Allerdings muss ich aushalten, dass er das immer wieder ganz anders tut, als ich es erwarten würde. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist Gott da, sorgt für dich. Nicht nach deiner Speisekarte und nicht nach deinen eigenen Plänen, aber überraschend liebevoll. Da kannst du ganz sicher sein. Und darum ist klar, wir müssen heute Abend mal feiern. Unsere leeren Ölkrüge und Mehlfässer haben uns schon so lange mürbe gemacht. Heute hören wir neu, dass Gott uns versorgt mit Brot und Traubensaft. Und er mittendrin, wo auch immer du gerade hockst, was auch immer Bleiern auf dir lastet, welcher Hunger dich plagt, stell dich vor ihn. Halte deine leeren Hände hin, kratze dein letztes Vertrauen zusammen. Er wird dich wunderbar beschenken. Versprochen. Folgendes ist heute Morgen abzukündigen. Und eins habe ich vergessen mit dem Küsterdienst zu besprechen. Ihr habt jetzt zu der Kollekte zwei Teller hingestellt. Da steht einmal Kollekte und einmal eigene Gemeinde. Da müsst ihr jetzt euch das gut merken. Also Kollekte ist nach dem Kollektenplan bestimmt für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD. Und ich sage das jetzt mal, nicht, verpetzt mich nicht, aber die EKD kann heute auf euren Euro verzichten. Und ich lade ein, dass wir den zweiten Teller eigene Gemeinde umwidmen für die Diakonie Katastrophenhilfe, um für die Hochwasseropfer heute Morgen Kollekte zu sammeln. Und tut da möglichst viel rein. Es ist im Sinne der evangelischen Kirche in Deutschland, das darf ich, glaube ich, so sagen. Und also für unsere Gemeinde sammeln wir heute nicht. Das ist also, ja, müsst ihr euch bis nachher noch merken. Am kommenden Sonntag ist Wolf-Dieter Kleinschmidt zum Gottesdienst hier und Uli Funk spielt die Orgel. Dann muss ich an dieser Stelle leider sagen, dass Birgit Köhler nach wie vor krank ist. Auch die kommende Woche ist sie noch krank geschrieben. Und der 1. August ist als Gottesdienst auch noch offen. Da müsst ihr mal gucken. Im Notfall müsst ihr als Kirchenvorstand dann irgendwie ran. Ich bin nämlich vom 22. Juli bis zum 12. August jetzt im Urlaub. Am Dienstag haben wir nochmal Kirchenvorstandssitzung. Und wir haben euch Abendmahl vorbereitet. Mit Saft in den Bechern, dann eine Bibelspruchkarte als Deckel und obendrauf liegt das Brot. Wir bringen euch das an die Plätze, das heißt, ihr dürft alle sitzen bleiben und zu viert vom Kirchenvorstand kommen wir zu euch und bringen euch das. Und ich bitte mal alle, die sich im Alltag küssen, sich heute den Becher zu teilen. Ich glaube, dann kommt das ganz gut hin. Die dürfen auch aus einem Becher trinken, die zwei, und dann reichen die 70 Becher für uns, die wir etwas mehr als 80 sind. Ich glaube, so viel Küssende haben wir. Und bei der Liturgie müsst ihr ein wenig aufpassen. Ich habe im Übermut etwas ausgetauscht. Als Sanctus singen wir heute nicht nur für Klaus, aber auch für den, das Sanctus von Schubert. Und beim Christus, du Lamm Gottes, gibt es mal einen neuen Text. Da müsst ihr nachher aufpassen, dass ihr nicht automatisch den alten singt. Ihr habt einmal alle Freiheit, sitzen zu bleiben in der Kirche, wenn Stehen nicht gut ist. Ansonsten stehen wir nämlich dann jetzt eine ganze Weile zu der Liturgie. Und zunächst zur Abkündigung eines Sterbefalls. Dazu bitte ich euch, euch zu erheben. Am 4. Juli verstarb im Alter von 98 Jahren Frau Ingeborg Habeck. Die Trauerfeier war gestern im Friedwald und der Losung des gestrigen Tages aus Psalm 147: Der Herr heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Barmherziger Gott, der Tod macht uns stumm. Schenk du uns dein Wort des Lebens. Nimm dich deiner Verstorbenen gnädig an. Nimm sie auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens erwarten. Tröste alle, die um Ingeborg Habeck trauern, und gib dich uns immer wieder zu erkennen als der Gott, der das Leben liebt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.
Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen, wir heben sie zum Herrn. Lasset uns danksagen dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater. Du hast uns zu deiner Kirche gerufen, damit wir zusammen das Mahl der Liebe feiern können. Wie groß ist unsere Sehnsucht nach dem Brot an deinem Tisch, nach dem Kelch, aus dem wir die Liebe trinken dürfen. Wir kommen als Hungrige und werden gesättigt. Wir kommen allein und finden Geschwister. Wir erwarten deine Gegenwart und stimmen ein in den Jubel der himmlischen Heerscharen.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer da.
Guter Gott, wir stehen vor dir mit leeren Händen. Sie sind Zeichen unserer Bedürftigkeit. Alles, was wir haben und können, genügt nicht, wenn du nicht bei uns bist. Du bist Quelle und Ziel unseres Lebens. Und du nimmst dich unserer Armut und Schwachheit an und gibst uns in unsere ausgestreckte Hand das einzigartige Geschenk, deinen Sohn.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Gott, wir danken dir für ihn, der uns Brot wird und Wein, Leben und Freude. Wir dürfen unsere leeren Hände hinhalten, immer wieder, ohne jede Scham. Und er schenkt sich neu und ganz für uns. Und so bitten wir, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Brenne in unseren Herzen leidenschaftlich und zart, du überfließende Liebe. Richte uns auf aus der Niedergeschlagenheit unseres Lebens. Gott, wir bringen vor dich diese verwirrte Welt, die Menschen, die der Liebe nicht trauen können, die Menschen, die in Katastrophen alles verlieren, uns selbst mit unseren Bruchstücken anvertrauen. Lass uns nicht irre werden an dieser Welt. Lass den Tag anbrechen, an dem deine Liebe alles befreit und wir vor dir jubeln und hüpfen wie die Kinder. Deine Kinder, für die du alles gibst. Und als diese Kinder beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seht das Lamm Gottes. Es nimmt hinweg die Sünde der Welt.
Christus, Antlitz Gottes, der du trägst, dich uns beschämt, erbarm dich unser. Christus, Weisheit Gottes, der umfasst, was uns zerreißt, erbarm dich unser. Christus, Heiland Gottes, der du löst, was uns bedrängt, gib uns deinen Frieden. Amen.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ihr dürft am Platz bleiben, wir kommen zu euch. Ihr dürft auch gerne wieder sitzen. Und vielleicht gucken wir, dass alle ein Brot, einen Kelch haben und dass wir dann gemeinsam essen und trinken.
Thank you.
Gott, wir danken dir für diesen Geschmack. Das Brot des Lebens, den Kelch des Heils. Danke, dass du gegenwärtig bist in unserem Leben, in unserer Mitte. Wir bitten dich heute Morgen ganz besonders für die vielen Menschen, die so viel verloren haben in den Fluten. Wir bitten dich für die, die ums Leben kamen und die, denen sie jetzt fehlen. Für die Menschen, die Hab und Gut verloren haben. Für alle, die dieses schreckliche Unheil gar nicht fassen können und wie erstarrt sind. Und für alle, die jetzt helfen, bei der Feuerwehr, beim THW, bei der Bundeswehr, bei der Polizei und die vielen Freiwilligen, die einfach mit der Schaufel kommen. Segne und behüte sie alle. Wir bitten dich für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, die auf das Fest ihrer Konfirmation zu gehen. Rühr du ihre Herzen an. Zeig dich als ihr Freund. Wir bitten dich für unsere Kirchengemeinden, dass sie Orte sind, wo wir Leben tanken, Freude und Gemeinschaft finden. Zeig du uns, was dran ist bei uns. Wir bitten dich für unsere Kranken, für Trauernde, für Menschen, die dem Leben nicht mehr trauen können. Gott, wir bitten dich, sei du nahe. Und mach uns gewiss, dass du jetzt mit uns gehst in unseren Alltag zurück. Wir vertrauen uns dir an. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Grüße vergessen bei den Abkündigungen für die Geburtstagskinder heute. Ist eins da? Dann haben wir nur zwei Abwesende, einmal Elisabeth Ebeling, die uns gerade immer die Blumen auf dem Altar so schön macht, die in Braunschweig ist bei ihrer Familie, und Ingrid Duenas in Entringen bei Tübingen, die seit Monaten treu mit uns Gottesdienst feiert. Heute Geburtstag hat Sieglinde wir eigentlich eingeladen und ist hier, aber wir grüßen auch auf diesem Wege. Und nun geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.